Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie hören es schon, die Musik kennt quasi jeder in Deutschland. Im April wäre der große Entertainer Hans Rosenthal 100 Jahre alt geworden. Ein Publikumsliebling, der Erfinder von Dalli Dalli, der ein sehr bewegtes Leben hatte, von dem die Öffentlichkeit lange gar nichts wusste. Jetzt gibt es einen Film und eine Dokumentation, die sich beidem widmet, also der Geschichte von Dalli Dalli und auch seinem bewegten Leben, das eigentlich aus zwei verschiedenen Leben bestanden hat. Und wir schauen jetzt mal rein und gehen danach dann darüber ins Gespräch.
Guten Abend, liebe Dalli Dalli-Freunde.
Wie durch ein Wunder wurde ganz Deutschland immer wieder donnerstags Dalli Dalli heiter.
15 Sekunden, Dalli Dalli.
Bumbi, Elefantchen, Lummi, Mäuschen.
Hans Rosenthal blieb dann einfach in der Luft stehen mit erhobenem Zeigefinger und strahlendem Gesicht. Der Perfektionist und hochgeschätzte Quizmaster der 70er und 80er soll dank Schauspieler Florian Lukas wieder auferstehen.
Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.
Und zwar mit seiner ganzen Geschichte.
Bis zum nächsten Mal, Ihr Hans Rosenthal.
Hast du selbst mal gesagt, die Menschen, die dich jetzt beklatschen, die hätten dich vor 40 Jahren wahrscheinlich denunziert.
Dass Hans Rosenthal Jude war, seinen Bruder im Holocaust verlor und selbst die Nazizeit versteckt in einer Berliner Gartenlaube nur knapp überlebte, hat er selbst erst spät thematisiert. Wie Hans Rosenthal den Spagat zwischen Trauma und Strahlemann an der deutschen Unterhaltungsfront geschafft hat, ist zentrales Thema des Spielfilms.
Dalli, klick,
das wird spitze.
Gekonnt und feinfühlig gespielt von Schauspieler Florian Lukas zum 100. Geburtstag von Hans Rosenthal.
Bitte begrüßen Sie ganz herzlich Hans Rosenthals Sohn Gerd Rosenthal und Schauspieler Florian Lukas, der Hans Rosenthal im Film verkörpert hat. Wie war das für Sie, Herr Rosenthal, Florian Lukas in der Rolle Ihres Vaters zu sehen im Film? Ich finde, die Ähnlichkeit ist unfassbar.
Ist unglaublich.
Oder?
Ich muss sagen, ich hatte natürlich ein bisschen Angst. Ich glaube, es geht jedem so, wenn ein Film gedreht wird über den Vater, ein anderer stellt ihn dar, dass man Angst hat, was wird daraus? Mhm. Meine Schwester und ich waren total begeistert. Er hat sich aber so großartig auch eingearbeitet. Das sind solche Kleinigkeiten. Mein Vater hatte so bestimmte Gesten. Er hat sich verbeugt vom Publikum am Anfang. Und dann kommt er und verbeugt sich so ein bisschen vor dem Publikum am Anfang. Er hat manchmal, wenn so Applaus kam oder so, wie als wenn er das Publikum umarmen will, die Hände mal so, so etwas seitlich genommen. Genau das übernommen und so toll getroffen, mein Vater. Also, dass wir beide, heißt meine Schwester und ich, nach wenigen Minuten das total akzeptiert hatten. Und wir sind froh, dass er das gemacht hat. Das ist großartig.
Hans Rosenthal, Gerd Rosenthal sprach gerade von Kleinigkeiten, die Sie sich drauf geschafft haben. Haben Sie da besonderen Wert drauf gelegt? Haben Sie da richtig geübt vor dem Spiegel, sich alte Sendungen angeguckt? Wahrscheinlich, ne?
Ja, ich bin ja so ein Pfennigfuchser. Ich war so ähnlich detailversessen wie Hans Rosenthal selber. Deshalb trafen wir uns da ganz gut in unserem Charakter. Und natürlich habe ich angefangen, erstmal für mich, als die Casting-Anfrage kam, auch angstgetrieben durchaus, mich zu blamieren. Sagen, okay, jetzt muss ich mir erst mal angucken. Natürlich fängt alles mit einem Wikipedia-Artikel an, um so einen größeren Überblick erstmal zu bekommen über die Biografie. Und dann habe ich mir wirklich hunderte Stunden Dalli Dalli angeguckt. Also die Melodie ist mir unglaublich geläufig inzwischen. nicht nur aus der Kindheit. Wir docken an die Originalsendung an, die wir teilweise ja auch sehen. Und natürlich auch der Regisseur Oliver Haffner und alle anderen kreativen Beteiligten, waren alle unglaublich detailverliebt. Und da hatte ich tolle Mitstreiter. Und nach hunderten Stunden Dalli Dalli und vielen Monaten Recherche und auch natürlich, wenn man sich das oft anguckt, dann fallen einem auch die Feinheiten dann irgendwann auf. Und das sind nicht nur Handbewegungen, sondern es sind auch so Feinheiten in der Sprache. Also wann hat er zum Beispiel seinen Dialekt eingesetzt? Also, er war ja durchaus auch ein stolzer Berliner. Und manchmal gab es eben Momente, wo er so ein bisschen frotzeliger, frecher so dann eher versucht hat, den Dialekt einzusetzen. Und das haben wir versucht, alles irgendwie so einzuflechten. Ja.
Könnten Sie was zeigen? Also irgendeine Geste, die besonders typisch war für Hans Rosenthal. Weil ich erinnere, Marie Bäumer war mal hier und hat gezeigt, dass sie, also wie sie sich auf das Rauchen von Romy Schneider vorbereitet hat, als sie Romy Schneider gespielt hat. Das war eindrucksvoll, weil sie hat das dann hier gemacht und man hat wirklich das Gefühl gehabt, obwohl sie gar nicht jetzt in Maske war, es sitzt da Romy Schneider. Gibt es da so eine Geste, die so ganz...
Nee, das kann ich so nicht machen. War ja einfach ein Bühnenmensch auch. Ich müsste mich jetzt, und das liegt mir überhaupt nicht, mich jetzt hier so bühnenmäßig so zeigen. Also das, er hatte so bestimmte Handbewegungen. Er hat versucht, auch manchmal so beschwichtigende Gesten zu machen. Auch, er hat auch was sehr, eine sehr dienende Körperhaltung oft.
Das also, ist mir auch aufgefallen.
Er hat sich immer sehr gerne verbeugt und hatte großen Respekt auch in der Körpersprache gegenüber seinen Gästen. Und das ist etwas, was auffällig ist, wenn man sich das viel anschaut. Und aber mich jetzt hier zu verbeugen, das ist ja Quatsch.
Also das war, vielleicht.
Bitte?
Jetzt haben wir so hochgesprungen, das finden wir.
Ja, das ist interessant, ja, der Sprung, das ist spitze. Ja. Der kommt nicht ein einziges Mal vor. Haben Sie das nicht hingekriegt und ist deswegen rausgeschnitten worden? Oder?
Ja, ich habe mir den Fuß halt gemerkt. Nee, das ist tatsächlich so. Also ich meine, wir sehen ihn tatsächlich im Original springen. Aber ich selber bin nicht gesprungen, weil wir eine Sendung erzählen, die am 9. November 1978 stattfand. Und das war der Tag der Reichspogromnacht, das 40-jährige, wie sagt man?
Gedenktag, das 40-jährige Gedenken. Ne?
Und es war auch das erste Mal, dass die Bundesrepublik Deutschland überhaupt offiziell diesen Tag gedacht hat. Und das ist, was wir in diesem Film erzählen, diese Zwiespalt, diese innere Zerrissenheit, eigentlich an dieser Gedenkveranstaltung und überhaupt an diesem besonderen Tag teilzunehmen und dem auch zu gedenken und auf der anderen Seite sich gezwungen zu sehen, diese Dalli-Sendung live zu
Bevor wir über diesen Zwiespalt sprechen, das wollen wir auf jeden Fall noch tun, indem Ihr Vater die ganze Zeit gelebt hat, vielleicht noch mal einmal zurück zu Dalli. Wie haben Sie ihn jetzt außerhalb, also das war ja wirklich dieser eine Tag, ja, der 9. November, an dem diese beiden Tage zusammenkamen, die Dalli-Sendung, auch noch eine Jubiläumssendung und der Gedenktag. Aber es gab vorher ja auch schon 75 Dalli-Sendungen. Wie haben Sie Ihren Vater erlebt, wenn so eine Sendung am Donnerstagabend sich näherte?
Das ist ja eine Sache, die nicht nur für den Donnerstagabend zuläuft, sondern mein Vater hat eine ganze Menge Sendungen gemacht, also nicht nur eine und Veranstaltungen auch. Das heißt, er hatte einen ganz exakten Zeitplan, wann er welche Sachen macht.
Also
das
heißt, er war so ganz akribisch, ne?
Er war ganz akribisch. Es war immer schön im Urlaub zum Beispiel, wenn er dann morgens aufstand, wir waren gemeinsam am Frühstückstisch und er sagte, um 10 Uhr arbeite ich Dalli-Runden, um 11 Uhr beantworte ich Hörerpost, von 12 Uhr bis 12.30 Uhr möchte ich essen, um 13 Uhr möchte ich spazieren gehen, möchte jemand mitkommen, dann mache ich wieder die Runden. Er hat also den Tagesplan exakt gehabt. Dass ihm irgendjemand was aus dem Tagesplan kam, war extrem selten. Es wäre, glaube ich, auch alles über ihm zusammengebrochen. Und genauso bei Dalli. Also Dalli war eher eigentlich in der Vorbereitung in sein Zimmer zurückgezogen und hat seine Texte fertig gemacht und seine Fragen vorbereitet. Mhm. Da muss ich erzählen, dass meine Schwester ihm immer ein schönes Geburtstagsgeschenk machte oder ein paar Mal. Sie versucht ihm immer Zeit zu schenken. Und dann hat er unter anderem mal 50 Dalli-Fragen bekommen von ihr, die er einbauen konnte, die er nicht selber sich überlegen musste, was natürlich auch großartig ist. Und
aber hat sie sich als Tochter damit auch selbst Zeit schenken wollen? Also hat ihr Vater ihnen auch viel Zeit gewidmet, den Kindern?
Mein Vater hat, wenn er uns dann zeitlich eingetaktet hatte...
Ach, Sie hatten auch einen Stundenplan?
Wir hatten auch einen gewissen Stundenplan, wann er Zeit hatte, klar. Er war ja auch nicht, er war ja auch viel unterwegs in Deutschland. Das heißt, es gab nicht jederzeit, war er einfach nicht da. Aber wenn er dann da war, dann hat er sich auch um uns gekümmert. Also ich habe es geliebt, einen Vater zu haben, der gerne spielt, egal was. Ist großartig. Er spielte gerne Fußball, er spielte gerne Kicker, er spielte gerne Tischtennis, er spielte gerne Skat, er spielte gerne Schach. Egal, aber er wollte spielen. Und das war fantastisch. Und später, als er dann, oder wir auch älter waren, haben wir sehr viel diskutiert. Ging sehr um politische Fragen. Mein Vater, der ja versteckt war, bis 45 für ihn waren die Amerikaner die Retter. Er ist ja auch zum Radio im amerikanischen Sender gegangen und er ließ nichts auf die Amerikaner kommen.
Wir haben das gerade im Film kurz gehört. Ich sag's noch mal für diejenigen, die sich gerade ein Bier aus dem Kühlschrank geholt haben. Ihr Vater hat in der Zeit des Nationalsozialismus sich wirklich verstecken müssen in einer Berliner Gartenlaube. Sein kleiner Bruder war bereits umgebracht worden von den Nazis und er hat nur überlebt, weil ihn dort jemand versteckt hat. Und deswegen dann eben jetzt auch die Amerikaner, die natürlich als Befreier dann kamen.
Genau. Und insofern haben wir dann, es ging ja nach 68, es gab Vietnam und Ähnliches, teilweise sehr lange diskutiert. Und mein Vater war immer sehr, sehr gut informiert. Er hat 4-5 Tageszeitungen gelesen, auch den Spiegel und wen es alles gab. Die Diskussionen waren nicht einfach und er ging ungern ins Bett, wenn er das Gefühl hatte, er hatte uns noch nicht überzeugt. Und dann, wo ging das dann halt auch manchmal bis 2 Uhr nachts, wo wir dann diskutiert haben. Mhm. Also es ist schon schön, ja.
Wir haben jemanden in der Runde, der schon mal, beziehungsweise die schon mal bei ihrem Vater zu Gast in der Sendung war. Und zwar Marianne Rosenberg. Dürfen wir in diesen Ausschnitt einmal reingucken?
Sehr gerne.
Können Sie sich überhaupt daran erinnern? Sehen.
Ja, ich kann mich erinnern. Okay. Diese Wände, die so aufgingen mit den Löchern und so. Und die Musik natürlich und der Sprung. Ich kann mich total erinnern. Ich habe ihn auch mal getroffen auf dem Flughafen in Frankfurt. Meine jüngere Schwester war dabei. Wir sind zu einer Veranstaltung gefahren mit Peter Maffay, aber wir sind alleine gereist. Und er traf uns auf diesem Flughafen und sagt, Marianne, was machst du hier? Und hier, ja, wo sind eure Eltern? Er war entsetzt, dass wir allein waren. Und wir waren so, um die 20. Sie war, glaube ich, 17.
Kann man schon mal alleine unterwegs sein eigentlich, oder?
Vielleicht war ich auch ein bisschen jünger, ich weiß es nicht. Aber er war sehr, sehr besorgt. Und
wollen wir mal rein?
Das kenne ich auch von meinem Vater, diese Besorgnis.
Ich sitze ein bisschen auf heißen Kohlen, weil ich immer Angst habe, wir schaffen das nicht, was wir vorbereitet haben. Ja, wir haben nämlich so lange im Archiv gesucht und haben diesen Ausschnitt gefunden und den möchten wir Ihnen unbedingt zeigen. Ihnen und unseren Zuschauern. Bitte schön. Am 26. Juli 1979. Und es bleibt natürlich die Frage, warum packen Sie in Ihren Koffer ein Bügeleisen und eine Schere? War das eine Waffe, also als Waffe gedacht oder für die Hausarbeit auch im Urlaub?
Nee, ich glaube eher so. Ich hatte ja immer Bügelautomaten mit, wenn ich verreist bin, weil meistens bin ich aufgetreten, ja schon in sehr jungen Jahren. Und es musste dann alles behandelt und ausgehangen werden. Und eben gebügelt werden. Und notfalls musste auch mein Schild abgeschnitten werden und so. Also das war schon richtig. Aber ich war nie eine Spielerin. Also ich hatte, Spiele waren für mich der Horror. Wenn wir das in der Familie hatten, wollte niemand gern mit mir spielen, weil sie alle gemerkt haben, dass es mir egal ist, ob ich gewinne oder verliere. War mir völlig egal.
Herr Rosenthal, war Ihrem Vater das egal, ob er gewinnt oder verliert? War er ein guter Verlierer?
Ja, aber er hat nie absichtlich verloren.
Also er hat nie den Kindern so
das, den Vortrag gelassen. Nicht, nein. Also vielleicht zu Zeiten, wo ich noch sehr viel jünger war, woran ich mich nicht erinnere. Aber so bemerkt, dass er mich hat gewinnen lassen, habe ich das nicht, nein.
Ich würde jetzt gerne natürlich noch mal auf diesen Zwiespalt kommen, der auch in dem Film thematisiert wird. Florian Lukas hat das gerade schon angesprochen. Der Film nähert sich die ganze Zeit einem Ereignis, dieser Jubiläumssendung Dalli Dalli an einem Donnerstag, wie üblich, und dem Gedenktag an die Reichspogromnacht. Und diesem inneren Zwiespalt, Ihr Vater wollte die Sendung gerne verschieben, er wollte teilnehmen an der Gedenkfeier, bei der erstmals auch der Bundeskanzler Helmut Schmidt damals zugegen war. Also man bekam auch erstmal Aufmerksamkeit erstmals in der bundesdeutschen Geschichte für diesen Tag. Aber das ZDF hat das nicht zugelassen und gesagt, nein, Dalli Dalli findet statt am Donnerstagabend. Mhm. Haben Sie das damals mitbekommen, diesen Zwiespalt, von dem dieser ganze Film 90 Minuten lang handelt?
Ganz ehrlich, nicht so. Also das heißt, ich habe mitbekommen, dass er versucht hat, den Termin zu verschieben. Was das für ihn bedeutete, habe ich eigentlich erst später erfahren durch Mitarbeiter, die mir erzählt haben, also auch nach seinem Tod, wie verzweifelt, wütend, ärgerlich er war, dass diese Verschiebung nicht geklappt hat. Bei uns in der Familie sagte er wenig. Er sagte, bei negativen Sachen, die hat er sowieso meistens für sich behalten oder innerlich ausgetragen, aber nicht groß gegenüber seinen Kindern transportiert.
Hm. Wie war das für Sie, das zu spielen? Denn dieser Zwiespalt über 90 Minuten, der hat sich, finde ich, auch die ganze Zeit in Ihrer Körpersprache und Ihrem Gesicht 1:1 gezeigt.
Ja, ich finde es natürlich, also versuche ich natürlich auch selber zu gucken, wo sind meine emotionalen Stellen, wo ich so andocken kann, wo es Überschneidungen gibt, wo ist meine Angst zu versagen, also was sind meine Antriebe. Und natürlich ist sein Schicksal nicht mit meinem Leben auch nur annähernd zu vergleichen, aber auch ich habe meine Motivation, warum ich bestimmte Dinge gut machen will, warum ich möglichst gut vorbereitet sein möchte und warum ich bestimmte Dinge auch aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte. Und wir haben halt, wir erzählen zwar diesen einen Moment, aber wir erzählen natürlich viel mehr. Wir erzählen viel über Schweigen in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Wir erzählen über den Wunsch und den Willen aus dem, was die Menschen 45 noch in der Hand hatten, irgendetwas draus zu machen. Und Hans Rosenthal hat wahnsinnig viel aus nichts eigentlich gemacht. Und wie er motiviert war, auch aus den traumatischen Erlebnissen, aus jahrelanger Todesangst, aus dem Verlust seines Bruders Gerd und auch seiner Eltern, etwas zu machen, was positiv war und verbindend. Also und in diese westdeutsche Gesellschaft zu gehen und sagen, ich möchte etwas Besseres schaffen als das, was ich erlebt habe. Und
es gibt diesen Satz in dem Film von seiner Assistentin. Ich weiß nicht, ob Sie den auch von Ihrem Vater mal gehört haben. Die Menschen, die mich jetzt bejubeln, sind möglicherweise die gleichen, die mich vor 40 Jahren denunziert hätten und
das habe ich auch verleumdet. Ja, das war ihm schon bewusst.
War das Thema zu Hause?
Thema in dem Sinne, dass wir jetzt groß diskutiert haben, war es nicht.
Nee, dass er gehadert hat vielleicht auch mit dem Publikum und sich diese Frage manchmal gestellt hat. Diejenigen, die mich jetzt hier beklatschen, die Autogramme wollen, die mich hochleben lassen, sind möglicherweise auch Täter von damals?
Ja, ich glaube aber, dass das Positive dabei bei ihm überwog. Das heißt, man muss sich vorstellen, er hat versteckt gelebt, 2 Jahre in einem sehr, sehr kleinen Verschlag, wusste, wenn er rauskommt, er wird entdeckt, kann er angezeigt werden. Er hat immer die Angst gehabt, dass er noch ins KZ kommt, umgebracht wird und 30 Jahre später jubeln ihm alle zu. Dass da möglicherweise bei einigen eine Änderung eingetreten ist, das hat er sich schon vorgestellt. Denn dass er jüdisch war, hat er nicht verheimlicht, aber er hat es nicht nach außen getragen. Er wollte keinesfalls deshalb Vorteile genießen oder auch Nachteile. Und damit ist er ja eigentlich erst rausgekommen, als er am Höhepunkt seiner Karriere war und sagt, jetzt muss ich eigentlich allen auch noch mal sagen, was ich im ersten Leben erlebt habe.
Und dann hat er ein Buch geschrieben, das heißt 2 Leben, sehr eindrucksvolles Buch. Aber ich möchte auch sagen, weil ich durfte den Film schon sehen in der Pressevorführung, ich finde den Film wirklich sensationell. Ich finde, es ist einer der besten Filme, die es gibt, auch zum Thema Nationalsozialismus. Ich finde auch, weil er 2 Zeitsprünge macht. Er nimmt uns mit Ende der 70er Jahre in diese Fernsehlandschaft. Und dann eben nochmal der Rücksprung 40 Jahre zuvor in die Gartenlaube und in dieses Gefühl von Angst, was Hans Rosenthal da hatte. Und das so zu konterkarieren, ist unglaublich gut gelungen im Sinne von, dass man versteht, nochmal besser versteht, was für ein Grauen dahinter steckt. Und deswegen danke ich Ihnen, dass Sie dieses Thema mit zu uns gebracht haben, dass Sie das so toll verkörpert haben, Florian Lukas, und dass wir drüber sprechen konnten. Vielen Dank, Florian Lukas. Danke.